Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Der Quotenfrau. Und die Gästin, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, hat vor einiger Zeit einen extrem spannenden Vortrag gehalten bei einem Netzwerktreffen in Linz von einem Frauennetzwerk. Und da habe ich sie auch kennenlernen dürfen und ich stelle sie euch jetzt gleich vor. Maria Pernecker ist Geschäftsführerin von Media Affairs, eine Agentur für Medien und öffentlichen Diskursanalyse. Super, super spannend. Und sie ist mittlerweile seit 8 Jahren als Geschäftsführerin tätig und wird uns heute viele spannende und vor allem datenbasierende Dinge erzählen. Liebe Maria, schön, dass du da bist. Danke, dass wir uns heute hier in Linz treffen.
Ja, hallo liebe Ursula, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch und bin schon super gespannt und natürlich habe ich die erste Frage für dich mitgebracht und zwar, was sagst du zur Quote, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht?
Also ich bin mir sicher, dass wir die Quote brauchen oder dass wir sie zumindest noch brauchen. Ja? Also die Quote wirkt überall dort, wo es von allein nicht geht. Ja? Und gerade in Bereichen, wo wir seit langem sehr männerdominiert sind oder wo es seit langem eingefahrene Strukturen gibt und wo dann gewisse Dynamiken nicht mehr wirken können, nämlich sowas wie Marktdynamiken. Ja, man macht etwas, weil es gescheit ist oder man macht etwas, weil es sich auszahlt. Ja? Wenn das nicht mehr wirkt, dann braucht man andere Hilfsmittel. Und im Bereich der Gleichberechtigung von Frauen und der Karriere von Frauen, Karrierechancen von Frauen auch, ist es oft genauso. Ja? Es gibt Frauen, die gescheit sind, die gut sind in dem, was sie tun. Es gibt auch die Studien, die zeigen, Unternehmen, die in Führungspositionen Frauen haben, sind nachweislich wirtschaftlich viel, viel erfolgreicher. Ja, eine aktuelle McKinsey-Studie, die zum Beispiel zeigt, europäische Unternehmen, die Frauen in Führungspositionen haben, sind um 62% erfolgreicher als die, die es nicht haben. Ja, also es gibt die Daten und Fakten, die zeigen, es ist total gescheit und trotzdem funktioniert es aber nicht, weil es eben gewisse eingefahrene Muster gibt, weil es da drinnen Netzwerke gibt, weil es Dynamiken gibt, die Frauen am Weiterkommen eben hindern. Und ja, dann braucht es die Quote.
Das ist jetzt total spannend und ich würde da gleich einhaken, weil wenn du sagst, okay, da ist ja 62% erfolgreicher, wenn da Frauen an der Spitze sind, warum klappt es dann aber auch mit der Quote nicht? Ist denn die Quote dann das richtige Instrument oder was würdest du da, oder hast du eine Idee, wie es vielleicht noch besser passieren könnte, dass wir da einen Wandel zusammenbringen?
Die Quote ist zuerst einmal nicht mehr als ein Hilfsmittel. Wie kann man es vielleicht so vorstellen wie Schwimmflügel? Ja? Das hilft, dass gewisse Dinge dann vielleicht passieren, also dass eine Frau in eine bestimmte Position kommt. Das heißt aber noch nicht, dass es das Potenzial hebt, das da ist, wenn man zum Beispiel schwimmt, weil es eine intrinsische Motivation dazu gibt. Also wenn eine Organisation oder wenn Strukturen so sind, dass da intrinsisch die Motivation nicht da ist und dass die Strukturen nicht geschaffen werden, dann sitzt zwar eine Frau in einer bestimmten Position, aber die ist da drinnen vielleicht allein und Exotin, die ist da drinnen vielleicht allein und hat nicht den Zugang zu den Informationen, die es braucht, die kann vielleicht keine Entscheidungen treffen, die ist Einzelkämpferin und die geht wahrscheinlich relativ schnell auch wieder raus aus dieser Position. Ja? Also wenn es nicht die Rahmenbedingungen gibt, damit dieses Potenzial von Frauen oder auch der Diversität insgesamt gehoben wird, dann ist es ein Hilfsmittel, das in einem ersten Schritt eigentlich nur so weit führt, dass eine bestimmte Position mit einer Frau besetzt ist. Noch nicht weiter. Also für alles andere braucht es auch einen Kulturwandel, braucht es auch eben dieses intrinsische, man will das, man sieht das Potenzial. Ja? Sonst ist es nur eine Postenbesetzung.
Ich würde da gleich gern noch einmal anschließen. Und zwar mit der Frage, du bist ja jetzt Geschäftsführerin seit 8 Jahren.
Was ist deiner Meinung nach das, was Frauen in Führungspositionen von Männern unterscheidet? Warum braucht es Frauen?
Also ich komme jetzt nicht mit dem, Frauen sind die besseren Menschen und Frauen können alles besser. Das sehe ich so nicht, weil es gibt die und die Sorte. Ja? Aber ich sehe das Potenzial von Vielfalt. Und ich sehe das Potenzial, das es gibt, wenn unterschiedliche Menschen an etwas arbeiten. Ja? Die Hälfte der Konsumentinnen sind Frauen. Die Hälfte der Wählerinnen sind Frauen. Die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen. Ja? Also egal, ob ich eine Dienstleistung anbiete, egal, ob ich ein Produkt anbiete, diese Perspektive mitzudenken, ist enorm wichtig. Und da rede ich noch gar nicht von Gleichberechtigung. Natürlich geht's, und das ist mir schon auch sehr wichtig, mir sehr stark darum, dass Frauen auch die gleichen Chancen haben, dass es selbstverständlich ist. Ja? Aber es macht auch, und das zeigen alle möglichen Studien, unglaublich viel Sinn, natürlich Frauen in solchen Entscheidungspositionen zu haben. Ja, ich meine, wir beide sitzen hier zusammen und wir wissen das natürlich. Ja? Aber es ist schon bemerkenswert, wie lang sich das hält, dass Frauen eben nicht in gewisse Positionen kommen und dort nicht mitgestalten können. Und wie es bei uns ist, du hast es angesprochen, ich bin seit 8 Jahren in Geschäftsführung, ich bin dort aber nicht allein und ich habe einen Geschäftspartner, einen männlichen Geschäftspartner. Und wir sehen diese Vielfalt, die wir beide haben, durch unterschiedliche Persönlichkeiten, durch unterschiedliche Herangehensweisen, durch unterschiedliche Lebensläufe, durch unterschiedliche Blickwinkel, ja, dort sehen wir diesen Mehrwert. Würden wir beide komplett gleich ticken und die komplett gleichen Fähigkeiten und Skills haben, na, dann könnte man auf einen von uns beiden verzichten. Also dieses Potenzial der Vielfalt und der anderen Sichtweise, das halte ich für ganz erfolgsentscheidend. Und es wird vor allem immer entscheidender. Die Welt ist gerade sehr dynamisch, es tut sich unglaublich viel, wir erleben ganz viele Umbrüche, wir erleben ganz viel Transformation. Ja. Da wird man ohne Frauen und insgesamt, ich gehe über das Frauenthema hinaus, ohne Diversität nicht weit kommen. Man wird ganz schnell anstehen, da bin ich überzeugt davon.
Lass uns jetzt ein bisschen hineintauchen in deine Geschichte. Woher kommst du, wie bist du zu der Frau geworden, die jetzt mir gegenüber sitzt?
Naja, je. Das ist ja eine große Frage. Woher komme ich? Ich bin in Oberösterreich auf einem Bauernhof aufgewachsen, bin in einem sehr konservativen Umfeld groß geworden, habe sehr viel mitbekommen, wie es Frauen in unserer Gesellschaft gehen kann, und zwar im negativen Sinn. Und für mich war als kleines Mädchen schon klar, das will ich nicht. Also ich möchte selbst Geld verdienen, ich möchte eigenständig sein, ich möchte nicht von einem Mann abhängig sein müssen, finanziell zum Beispiel. Ich möchte mich entfalten, ich möchte das machen, was mir wichtig ist und ich möchte irgendwie gestalten. Und ja, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Triebfeder war, wie ich mich entwickelt habe, ohne dass ich jetzt auf alles Mögliche eingehe. Aber auf der einen Seite diesen Druck, etwas verändern zu wollen, auch im eigenen Leben und die eigene Ausgangslage zu verbessern, aber auch ein Stück beitragen, dass das insgesamt besser wird. Ja? Jetzt bin ich auch kein Gutmensch, aber ich habe dann schon diesen Anspruch, etwas zu machen, wo ich mir denke, das macht auch Sinn. Und nicht alles in meiner Arbeit macht Sinn und nicht alles ist nur großartig. Aber ich habe in meiner Rolle als Geschäftsführerin von Media Affairs, wo wir uns wirklich spezialisiert haben auf öffentliche Diskurse, auf was bewegt gerade die Menschen da draußen, was bewegt den öffentlichen Diskurs und wie beeinflusst der wiederum die Menschen, unsere Haltungen, unsere Meinungen über etwas. Das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um anzusetzen und um Dinge in Bewegung zu setzen. Und eins meiner ersten Projektbabys, wenn ich so es bezeichnen kann, war das Frauenthema tatsächlich. als ich nämlich bei uns in der Agentur gesagt habe, schauen wir uns doch mal an, wie sichtbar sind eigentlich Frauen im medialen Diskurs und im öffentlichen Diskurs? Welche Rollen nehmen sie ein? Über welche Themen sprechen wir, wenn wir über Frauenpolitik reden? Wenn wir insgesamt über Frauen reden, wie werden sie dargestellt? Ja? Das war unser erstes Projekt, wenn man so will, das aus meiner eigenen Geschichte heraus sicher auch getrieben wurde, ja, wo es um mehr geht, als man erhebt Daten und stellt die einem Kunden zur Verfügung. Ja. Also plötzlich geht es um die Gesellschaft, um demokratiepolitische Themen, um Gerechtigkeitsthemen. Und da gibt es natürlich dann nicht nur dieses Frauenthema, das ist dann weitergegangen und wir haben uns angeschaut, wie schaut es aus mit Menschen mit Behinderungen, mit dem Thema Inklusion, wie schaut es aus mit Themen wie Klimaschutz, wie werden die im öffentlichen Diskurs diskutiert, Themen wie Armut oder Kinderarmut, wie reden wir drüber, über Menschen, die von Armut betroffen sind? Reden wir von der sozialen Hängematte oder reden wir von Strukturen, die es vielleicht auch braucht oder die es zum Teil nicht gibt? Ja? Also plötzlich ergeben sich aus einer einzelnen Frage oder aus einem einzelnen Projekt wie dem Frauenthema, wo man merkt, was das für Reichweite hat, viele andere Themen. Und für mich ist der öffentliche Diskurs, und ich werde schon ein bisschen so wahrgenommen, das ist die Tante mit dem öffentlichen Diskurs, aber das ist gut, dann funktioniert die Markenbildung, dass dieser öffentliche Diskurs so wichtig ist, und alles beeinflusst, jedes unserer Themen, unser Mindset, es wird in ein paar Tagen gewählt, ja, unsere Entscheidungen, unsere Sichtweise auf Menschen, auf Menschengruppen, unsere Sichtweise auf Frauen. Und das, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber dort, wie ich mich entwickelt habe und was meine Sichtweise auf die Welt ist oder mein Anspruch an mich selbst oder an eine Gesellschaft, das hat ein Stück weit mit Sicherheit das beeinflusst, warum ich jetzt mache, was ich mache und warum ich es mit so einer großen Begeisterung mache.
Jetzt ist es ja so, dass ihr analysiert Medien und den öffentlichen Diskurs. Und für mich ist es ja so, total spannend, welche Arbeit ihr leistet, weil es ist jetzt aber einfach eine Erhebung, könnte man meinen. Aber eigentlich ist es ja so viel mehr. Es ist ja auch ein Blick in die Zukunft. Es ist ja auch, wenn man sich Daten ansieht im Verlauf, dann sieht man ja, okay, wo kann es denn hingehen? Und jetzt meine provokante und vielleicht auch ein bisschen für mich hoffnungsvolle Frage: Hast du das Gefühl, dass wir in eine gute Zukunft gehen?
Also die einfachen Fragen hast du halt nicht ausgepackt. Ich bin für mich mit meinem Blick auf die Welt optimistisch, dass wir Herausforderungen bewältigen können und dass sich am Ende das Gute durchsetzt. Vielleicht ist es aber auch ein naiver Blick drauf. Ich sehe, wie nachhaltig und wie stark sich manche Muster halten und wie stark sich dieses Verharren wollen in alten Mustern, wie stark sich das hält, ja. Das ist oft schockierend. Und gleichzeitig erlebe ich aber, dass es viele Menschen gibt, die offen sind, die wissenschaftsaffin auch arbeiten, also auch das, also das für mich, was in meiner Arbeit mich sehr oft beschäftigt, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die es gerade gibt, ja, einen öffentlichen Diskurs, wo Wissenschaft oft sich durchsetzen muss gegen komplett klare Fakes oder komplett klare Verschwörungen, ja, und das Menschen oft gern in dem verharren, auch wenn es nicht gut ist. Also wir sind oft wunschlos, aber unglücklich in dem, wo wir sind. Ja, wir jammern zwar, aber wir tun nichts, um die Ausgangslage oder die Situation zu verändern. Und das finde ich schon oft frustrierend. Und mein Zugang ist, und deswegen habe ich auch diesen positiven und optimistischen Blick, dass tatsächlich jeder irgendwie ein bisschen was tun kann. Und wenn es nur im nächsten Umfeld ist, aber man kann schon was tun. Und das wirkt dann deutlich weiter als bis nur zur nächsten Person. Ja? Da bin ich ganz überzeugt davon. Aber ich kann nicht sagen, ob die Zukunft eine gute wird. Ich hoffe es sehr für uns alle.
Super, danke schön. Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer in das eintauchen, was ihr jetzt macht und wer euch beauftragt. Also was kann ich mir vorstellen unter einer Agentur, die den öffentlichen Diskurs analysiert?
Ja, der öffentliche Diskurs ist der, der eigentlich passiert, bevor oft Meinungsbildung auch passiert. Oder der beeinflusst natürlich die Meinungsbildung. Und deswegen ist der öffentliche Diskurs, der ja heißt, über diese Themen wird gesprochen, über diese Themen wird nicht gesprochen, über diese Themen wird berichtet. Da gibt es gewisse Player, die einen Diskurs antreiben oder die gewisse Themen bremsen. Da gibt es einen starken Einfluss der Politik und so weiter. Also es ist hochkomplex. Zum Beispiel der öffentliche Diskurs zur Klimadebatte ist hochkomplex. Da gibt es nicht nur 1, 2, 3 Player. Erstens sind wir alle betroffen. Zweitens gibt es einen starken Einfluss von verschiedenen Interessen, die es da gibt. Ja. Und dieser Diskurs wird je nachdem, wie einflussreich, wie groß, wie reichweitenstark ein bestimmter Player, ein bestimmtes Medium ist, natürlich entsprechend beeinflusst. Und für wen arbeiten wir da oder wie schaut das aus? Wir arbeiten eigentlich für alle möglichen Branchen, also von allgemeinen Themen, die einfach gerade bewegen. Ich habe zum Beispiel die Klimadebatte oder die Armutsdebatte oder den Diskurs über Frauen und Gleichberechtigung oder über Inklusion. Ich könnte hier noch viele weitere Themen nennen, aber auch von allen möglichen Branchen, von der Finanzbranche über die Energiebranche, über die Politik, über die Gesundheitsbranche. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo nicht das, was da draußen gerade herumschwirrt an Meinungen, an Berichterstattung, an Positionierungsversuchen, nicht wichtig wäre. Und in dem öffentlichen Diskurs geht es auf der einen Seite um Interdependenzen, also wer beeinflusst wen, woher kommt welche Kraft, wer wirkt bremsend oder treibend in einem bestimmten Diskurs. Es geht aber immer auch um Sichtbarkeit. Und das Thema Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiges für mich. Nicht nur auf individueller Ebene, dass man sagt, okay, Frauen könnten zum Beispiel oft auch sichtbarer sein, sondern auch, welche Themen sind sichtbar, welche Konflikte sind sichtbar, welche Menschen oder Organisationen sind sichtbar. Denn wer sichtbar ist, drückt natürlich einer Debatte oder einem öffentlichen Diskurs oft stärker den Stempel auf, als die es nicht sind. Ja.
Und was würdest du jetzt wünschen, sagen wir jetzt einmal beim Frauenthema, was möchtest du sehen, dass sich ändert mit der Sichtbarkeit? Oder über welche Themen sprechen wir nicht, über die wir eigentlich sprechen sollten?
Wir sprechen über viele ganz grundlegende Themen nicht. Das finde ich eigentlich das tatsächlich Fatale. Wir sprechen zwar über, soll es das Binnen-I geben oder gendern wir mit Sternchen, und wir sprechen manchmal über das, ob die Quote jetzt sinnvoll ist oder doch nicht sinnvoll ist. Wir sprechen, und das sind alles wichtige Themen, ich möchte das jetzt nicht klein machen, aber wir sprechen nicht über solche Dinge, die eigentlich im Gesetz schon lang verankert sind, nämlich dass Frauen und Männer eigentlich tatsächlich die gleichen Rechte haben. Das heißt, wir sprechen immer noch viel zu wenig über gleiche Bezahlung. Wir sprechen viel zu wenig über finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Das ist ein Thema, das für mich riesengroß ist in der Wichtigkeit. Also ich glaube, dass die Gleichberechtigung von Frauen, ich glaube es nicht, ich bin überzeugt, dass die Gleichberechtigung von Frauen nicht funktioniert ohne finanzielle Unabhängigkeit. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Kaum gibt es irgendwo ein Abhängigkeitsverhältnis, können Frauen sich nicht frei entscheiden, ob sie aus einer Beziehung rausgehen, ja, oder ob sie ein eigenständiges Leben führen oder wie sie sich entfalten. Ja, und wir reden über viele dieser grundlegenden Themen nicht. Wir reden auch zu wenig über Gewalt an Frauen. Jede fünfte Frau ist von Gewalt betroffen. wir reden zu wenig über das, was zum Teil tatsächlich auch an Stereotypen und Diskriminierungen gibt, weil es noch so in unseren Köpfen ist. Ja? Also ich habe zum Beispiel einen ehrenamtlichen Programmierclub für Kinder gegründet, den es mittlerweile 6 Jahre schon gibt. Da gibt es bei den 6-7-jährigen Mädchen, die da kommen zum Teil, ja, tatsächlich zum Teil das Vorurteil oder bei den Eltern, die Mädels können das nicht, das können eher die Burschen. Also so Stereotype, die sich von Anfang an halten. Wir haben im Alter von 4 Jahren ein Bild darüber, was typisch männlich oder typisch weiblich ist. Ja? Da gehören halt dann auch solche Eigenschaften dazu, wie die traut sich dann da weniger oder die ist nicht so mutig, die ist nicht so stark, die ist nicht so schnell und so weiter. Ja? Und das glauben dann oft nicht nur die Burschen, das glauben die Mädchen selbst, weil das Stereotype sind. Und da kann ich dann sagen, na gut, da bin ich ja irgendwo in einer totalen Nischenthematik, ja, dass ich mich mit Stereotypen beschäftige. Es ist nur eine Grundlage, die uns nachhaltig das ganze Leben prägt, wenn wir das nicht irgendwie ablegen können.
Jetzt sind wir mit unserer Folge schon sehr, sehr weit fortgeschritten und deshalb ist mir jetzt noch eine Sache super wichtig, die ich noch einschlagen möchte, weil eigentlich könnte ich, glaube ich, nur eine Stunde mit dir über Daten und Analysen sprechen und was wir vielleicht noch mehr brauchen und worüber wir noch sprechen sollten im öffentlichen Diskurs. Ich möchte aber trotzdem gern wissen, wie legst du Führung an? Also was ist dir in deiner Rolle als Geschäftsführerin wichtig? Und wie war der Moment, als du diese Führung für dich übernommen hast?
Für mich ist Führung zu einem guten Teil zuerst einmal Selbstführung. Also dieses, welchen Blick hast du auf dich selbst, was erwartest du von dir selbst, was sind deine Ansprüche? Also Selbstführung ist, glaube ich, da zuerst einmal wichtig und darüber hinaus, weil das macht natürlich viel. Also ich kann nicht von anderen Menschen Dinge erwarten, die ich selbst vielleicht noch nicht gelöst habe oder wo ich selbst gar keine klare Haltung habe oder wo ich selbst meinen Wunschwerten hinterherhinke. Ja? Also das Wichtigste an Führung, glaube ich, ist die Selbstreflexion und die Selbstführung. Und darüber hinaus, ich habe ein recht positives Menschenbild und ich bin ein starker Beziehungsmensch. Also ich mag es, Beziehungen zu leben, ja? Wenn das Menschen sind, die mir wichtig sind oder dass diese Beziehungsebene einfach passt. Ja? Und da halte ich diese gegenseitige Wertschätzung für extrem wichtig. Ja? Wenn es da sachliche Themen gibt oder wenn es irgendwelche Defizite gibt und so. Das alles kann man irgendwie beheben, aber auf menschlicher Ebene, finde ich, muss es passen. Ja, das ist mein Zugang.
Und wie war der Moment, als du die Führung übernommen hast? Hattest du Selbstzweifel?
Ja, also für mich war der Weg auch in die Selbstständigkeit dann einer, den hätte ich vor 15 Jahren, da hätte ich nicht mal dran gedacht. Vor 10 Jahren hätte ich es sehr vehement ausgeschlossen und vor 5 Jahren noch hätte ich sehr große Zweifel gehabt. Ja. Und mittlerweile, und vielleicht klingt das ein bisschen, vielleicht auch fast überheblich, mittlerweile weiß ich, ich bin Vollblutunternehmerin, ja, und ich glaube, ich war es immer. Ja, ich war immer eine, die Verantwortung übernommen hat. Ich war immer eine, die in Führung gegangen ist und was tun und gestalten wollte. Also insofern glaube ich, dass es sehr gut passt. Ja? Aber diese Selbstzweifel sind da und die sind auch nicht jetzt vollkommen weg, sondern es gibt immer wieder Themen, wo ich mich dann frage, bin ich dem jetzt gewachsen? Könnte man das irgendwie besser machen? Aber das ist auch eine gesunde Art von Selbstentwicklung und Weiterentwicklung. Ja? Also es ist ein Weg.
Was sind deine 3 Top-Skills, die wir in der nächsten Zeit brauchen werden, in der Gesellschaft?
Empathie. Das ist für mich ganz wichtig und ich merke, wie unterentwickelt das bei vielen Menschen ist. Ich glaube, das braucht man. Man braucht eine Offenheit für Entwicklungen, für Innovation, für Wissenschaft. Also das finde ich auch für sehr, halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und ein liebevoller Blick auf sich selbst und auf andere, so gut es geht. Aber das halte ich für ganz wichtig. Und ich habe deshalb den liebevollen Blick auf mich selbst zuerst genannt, weil der beeinflusst auch andere und der beeinflusst, wie andere zu mir sind, wie andere auch umgehen mit anderen wieder. Also man darf die eigene Wirkung niemals unterschätzen.
Wie hast du diesen Blick lernen dürfen, diesen liebevollen? Hattest du den schon oder wie lernen wir den?
Den liebevollen Blick hatte ich nicht immer und habe ich nicht immer. Ich bin, wie viele Frauen, oft mit sehr, und vielleicht auch Männer, also das ist vielleicht auch ein Vorurteil, dass nur Frauen Selbstzweifel zum Beispiel haben, aber ich habe sehr lange, sehr viele Selbstzweifel auch gehabt. Ich habe auch gemerkt, dass ich lange Zeit einem Perfektionismus hinterherrenne, der mich nur ausbremst. Und das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle an alle Frauen. Bitte werft diesen enormen Perfektionismusanspruch über Bord. Der bringt euch nicht weiter. Er bringt euch in Sackgassen und dorthin, wo ihr überall feststellt, das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu, weil ich kann es noch nicht 100%. Also wir gelangen mit diesen Perfektionismusanspruch natürlich auch zu den Selbstzweifeln. Ja. Und wir sind als Frauen sehr oft sehr fleißig, wir haben sehr oft hohe Ziele und wir scheitern manchmal auch an uns selbst. Und ich bin aber keine, die jetzt sagt, na, wir stehen uns selbst im Weg. Nein, ich sehe sehr wohl, wie viele Strukturen uns im Weg stehen und wie viele Steine uns in den Weg gelegt werden. Aber stehen wir uns bitte oft nicht selbst im Weg und lernen wir diesen liebevollen Blick auf uns selbst, der da heißt, ich darf auch Fehler machen, ich darf einmal auch nicht funktionieren. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eine Gelassenheit, die dann auch mit dem Alter kommt. Und ich bin froh, dass ich keine 20 mehr bin, weil ich bin da definitiv mittlerweile weiter. Aber dieser liebevolle Blick auf einen selbst und sich selbst eine beste Freundin sein, halte ich für ein wichtiges Lebensziel.
Liebe Maria, danke für dieses unglaublich tolle, intensive und tiefe Gespräch. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und ich habe immer so kleine Blitzlichter, wo ich quasi schnell Fragen stelle und du mir ganz kurz Antworten gibst. Ist das okay für dich?
Ja.
Okay, dann starten wir doch gerne gleich los. Welche Frage hättest du dir gern schon früher gestellt?
Ich hätte mich früher dem Thema gestellt, wie werde ich diesen selbstkritischen Blick zum Beispiel auch los, ja? Das passt nicht, dort musst du nachjustieren und so weiter, ja? Also das hätte vieles erleichtert, ja? Aber ich glaube, man braucht einen gewissen Reifeprozess dafür.
Was ist dein Nummer 1 Erfolgsgeheimnis?
Authentisch sein.
Wie werden wir authentisch?
Ich kann nicht sagen, wie wir es werden. Ich versuche möglichst ich selbst zu sein.
Welches, waren wir zuerst bei den Stereotypen waren, welches Vorurteil über Frauen nervt dich am meisten?
Das Vorurteil, die trauen sich nicht, das ist für mich sowas, weil Frauen unglaublich viel leisten und viel tun und es oft die Rahmenbedingungen sind, warum Frauen oft nicht können tatsächlich und nicht nur sich nicht trauen. Ja.
Was bringt dich wieder in deine Mitte?
Die Natur. Die Natur ist für mich das Wichtigste, also dieser Ruhepol. Und das sagen manchmal zu mir Menschen, wow, du bist ja so eine Rampensau, ja. Aber ich bin viel mehr noch dieser Mensch, der dir die Ruhe sucht. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Elixier, um zu mir und zur Ruhe zu kommen, ja.
Und welche Daten würdest du im öffentlichen Exkurs gerne in 5 Jahren sehen?
Ich würde gern sehen, weniger Hass und weniger von diesen extrem aufgeheizten Debatten, wo es nur mehr richtig und falsch gibt und keinen Mittelweg und wo es keine Kompromisse mehr gibt und wo es nur mehr Feinde gibt, wo man nämlich Feinde dort sieht, wenn jemand nicht die gleiche Meinung hat wie jemand selbst. Das verhindert nämlich jede Art von Kompromiss oder Entwicklung, wenn wir dieses Betonieren auf beiden Seiten haben. Und das sehe ich gerade sehr stark und das würde ich mir in Zukunft jedenfalls weniger wünschen.
Liebe Maria, danke für dieses, ich habe schon gesagt, spannende Gespräch. Also ich würde da ja gerne noch reinhüpfen. Aber vielleicht machen wir eine zweite Folge demnächst oder schauen uns in 5 Jahren dann die Daten an. Ich möchte mich nur ganz herzlich bei dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bedanken für dein Dabeisein. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Schaut gut auf euch und aufeinander. Alles Liebe.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.